Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Im Content Kompass geht's um Content. Und wer könnte mehr über Content sagen als ein Content-Mensch wie der Chefredakteur von Heise Online und Heise Plus, oder? Volker Zoter, herzlich willkommen bei uns im Content Kompass und mit dabei der Olaf Kopp und
der neue Kollege von Volker.
Ah, das darf man jetzt schon sagen?
Ja, klar.
Ach so. Ah, ja, es gibt ja ganz tolle Neuigkeiten, oder? Das müsst dann aber ihr jetzt mal sagen. Wie kommt es denn dazu, dass ihr Kollegen seid?
Also aufgesagt, oder?
Aufgesagt? Eine SEM-Agentur?
Online-Marketing-Agentur.
SEM in Deutschland habe ich im Kopf. Heise Online, was hat das miteinander zu tun?
Hä? Ja, freudige Kunde. Wir haben nach Jahren mit Heise Medien einen strategischen Partner.
Ihr habt Heise gekauft?
Ja, wir haben Heise gekauft.
Oh. Ja, Glückwunsch.
Glückwunsch. Nein, Heise hat sich bei uns, wir benutzen das Wort kaufen nicht, Heise hat sich bei uns, also bei Aufgesang, beteiligt, weil sie eben von ihrer Seite auch den strategischen Nutzen in uns als Online-Marketing-Agentur gesehen haben. Und wir sehen umgekehrt natürlich auch den Nutzen in dem, wo Heise uns ergänzen kann. Aber ich möchte jetzt auch nicht ins Detail gehen.
Geil, aber alles bleibt beim Alten bei Aufgesang. Also du bist weiter an der Spitze mit deinen Mitstreitern.
Korrekt.
Ulf und ja.
Mhm. Das wurde zumindest so in den Verhandlungen gesagt. Ich hoffe, Heise, die Verantwortlichen bei Heise Medien halten Wort, aber sonst
nicht. Okay.
Ja, dann ich glaube tatsächlich, dass es so bleibt, ja. Also, und es wird natürlich, wir hoffen natürlich alle auf, wie heißt das? Das ist doch mal das schöne Wort der Synergien, ne? Dass man guckt, wie kann man sich ergänzen, wo kann man Dinge tun. Heise ist ja relativ groß und breit aufgestellt, ne? Also es muss einem ja auch klar oder vielleicht bewusst sein. Es gibt ja diesen Verzeichnismedienbereich, Heise Regio Konzept. Da werden auch unter anderem, für die verschiedenen Kunden eben Webseiten gebaut, SEO optimiert und so weiter und so fort. Es gibt auch Content Creation für Kunden. Also eben für kommerzielle Kunden, das ist Heise Business Services. Es gibt eben das Verlagsgeschäft im klassischen Sinne, also oder jetzt Magazingeschäft, das ist halt bei Heise Medien. Und da gibt es noch ganz viele andere Bereiche. Dann gibt es Guides halt, also den Kauf, den Preisvergleich. Günstiger gehört zu Heise dazu. Also es ist so ein ganz großes, aber immer in diesem groben Umfeld aufgebautes Unternehmen, was Herr Heise halt immer weiter ausbaut. Und da sucht er halt strategische Partner. Mhm. Und freut sich dann, wenn er gute Leute findet. Und noch toller findet das übrigens, wenn die in Hannover sind.
Ja. Und du sprichst über ihn, das ist Ansgar Heise, es ist ein Familienunternehmen.
Genau, das ist ein Familienunternehmen. Genau, in dritter Generation ist das jetzt. Ja. Er ist halt jetzt bei uns an der Firmenspitze schon seit einiger Zeit und findet sich jetzt auch immer stärker in sozusagen den Heise Medienbereich ein, also das, wo die Magazine und auch Heise Online entstehen. Vorher war er vor allem in dem Bereich von Heise Regio Konzept operativ unterwegs, aber er ist natürlich der Kopf von allem sozusagen. Ne?
Ja. Und das ist sehr, sehr, sehr engagiert. Wenn man ihn begeistert, ist er sehr engagiert und er will auch was bewegen. Das hat uns gefallen in den cool. Verhandlungen quasi.
Cool. Ansgar, wir wollen ja so ein bisschen drüber sprechen, was kann.
Volker heißt er, das ist nicht
Ansgar. Bin ich Ansgar. Haben wir den zugeschaltet?
Volker. Ansgar, bist du noch da? Volker, wir wollen ja so ein bisschen drüber sprechen. Was kann Content Marketing von Journalisten wie dir oder von deinem Team lernen? Und was glaubst denn du? Also ich hab als Journalist gelernt, so du bist Treuhänder des Lesers und auf dir hast du viel Verantwortung für die Leute. Und in der Werbung erzählst du ja den Leuten sonst was, damit sie kaufen. Im Content Marketing ist es ja ein bisschen was anderes, ja, in dem, wo wir unterwegs sind. Da muss die Information ja eigentlich eher stimmen, sonst vergraut man sich die Leute. Glaubst du, dass Content-Leute sich journalistisch mehr ausbilden sollten? Würden die davon profitieren oder ist das was anderes? Die arbeiten nur beide mit Sprache, beide Disziplinen.
Naja, nee, ich glaube tatsächlich, also eigentlich, das will natürlich eigentlich niemand hören, eigentlich sind sich beide Disziplinen ja viel näher, als sie eigentlich haben wollen. Weil wenn man Content im Marketing macht, dann sollten die Inhalte, wie du eben schon gesagt hast, ja auch richtig sein und korrekt und idealerweise die meisten der Fragen wirklich beantworten, während es halt im klassischen Marketing ja nicht unbedingt darauf ankommt, alle Fragen zu beantworten, sondern eben, wie du eben gesagt hast, die Leute zum Kaufen zu bewegen. Beim Content-Marketing geht ja immer so ein Zwischenschritt. Und insofern glaube ich, es gibt schon große Ähnlichkeiten, nur dass wir sozusagen direkt für den Leser schreiben und sagen, ja, wir lassen uns dafür nicht bezahlen, sondern wir arbeiten unabhängig und haben, wie hast du es so schön gesagt, wir sind Treuhänder des Lesers.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Beim Content-Marketing ist es sicherlich noch ein bisschen anders gelagert, aber vom Grundsatz her finde ich nicht komplett unterschiedlich. Ja, ist jetzt anders als das klassische Marketing. Insofern finde ich das schon, da gibt es Ähnlichkeiten und ich glaube, manchmal ist auch die Brücke ist sehr, sehr kurz zwischen beidem. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Es gibt ja Webseiten, da kann man nicht mehr unterscheiden. Bin ich jetzt gerade auf der Content-Marketing-Ecke gelandet oder bin ich noch im journalistischen Umfeld? Oder was ist das überhaupt für eine Webseite, auf der ich hier gerade bin zum Beispiel? Oder auf Medium generell? Ja. Also insofern, ja, ich glaube, da können beide voneinander lernen. Man muss es aber natürlich, von meiner Warte aus muss man natürlich ganz klar trennen. Das muss man deutlich sichtbar den Leuten klar machen, was ist denn das jetzt? Ne? Nicht, dass die denken, aha, Mensch, das ist jetzt ein ganz neutral geschriebener Text und komisch, dass das ständig auf, ich sag jetzt mal Microsoft oder IBM oder irgendwas verlinkt. Mhm. Haben die wirklich die Wahrheit gepachtet? Ist ja komisch.
Mhm. Ja, meinst du das jetzt in dem Kontext Advertorials oder meinst du generell, also bei Advertorials müsst ihr ja im Journalismus das auch auszeichnen als Anzeige oder Sponsored Post oder so? Oder meinst du das auch, wie stellst du dir das vor bei Nicht-Advertorials, dass du da so die transparent damit umgehst, wie du es beschreibst?
Naja, die transparent, also es gibt ja manche Seiten, die werden zum Beispiel von wem denn jetzt? Nehmen wir mal als Beispiel irgendwie Providern mit
web.de
mit Inhalten befüllt. Nee, jetzt gar nicht, nee, nicht web.de, sondern
ach so, du also meinst
so klassisch, Zulieferer. Provider, so ein E-Plus oder ich weiß es nicht, oder Telekom oder so, und die haben ihre eigenen Portale, die natürlich durchaus geprägt sind, aber es ist immer klar, dass die Marke noch dahinter steht und da ist halt oft nicht klassischer Journalismus zu finden, sondern das ist halt in der Regel durchaus Content-Marketing mit dem Ziel, die Leute dann natürlich doch noch in die richtige Richtung zu drehen.
Ne? Also ich nehme mal jetzt ein Beispiel. Ne? Das ist E-Plus, weil du E-Plus gesagt hast, die haben ja damals Curved gekauft.
Genau.
Ne? Und Curved ist ja eine Plattform, für die es nicht kennen, wo es um Mobilfunk im weitesten Sinne, glaube ich, geht. Ne? Und sie blenden natürlich dann die Produkte, E-Plus-Produkte zwischendrin als Kacheln ein. Ist das für dich, ist das für dich Content-Marketing auch?
Das würde ich zumindest nicht als den klassischen unabhängigen Journalismus sehen, sage ich mal so.
Ja,
wie würdest du das denn sehen? Siehst du das schon als Content-Marketing dann an der Stelle?
Ich sehe Curved war damals tatsächlich eins der ersten Vorzeige-Content-Marketing-Projekte. Das ist ja, neben Red Bull wurde Curved, glaube ich, damals vor sieben, acht Jahren am meisten genannt. Bei Curved war auch das Besondere, dass E-Plus dort im Hintergrund geblieben ist und die Marke E-Plus, glaube ich, nur im Impressum zu lesen war und Curved eigentlich eine eigene Marke war. Und dann gab es ja immer die Diskussion, dann gibt es ja eine strategische Entscheidung. Schaffe ich eine Content-Marketing-Plattform, die nach außen neutral erscheint, mit einer eigenen Brand? Oder klebe ich da auch meine Marke drauf, damit dieser Effekt aus dem Content-Marketing auch auf die Marke abstrahlen kann?
Ne? Ja.
Das ist halt immer wieder eine strategische Entscheidung, die man da treffen muss. Ne? Und oder behält man sich das vor, dass man eine, wie du es wahrscheinlich siehst, vermeintliche Objektivität mit einer neutralen Marke beibehält? So.
Ja, das war gerade bei Curved schon durchaus immer die Diskussion. Ne? Als das dann aufkam und wir hatten parallel, hatten wir ja auch noch irgendwie Heise Mobil unter anderem, haben wir uns auch gesagt, oh, was ist denn da jetzt los? Naja, da hat dann eben der Anbieter, der Provider hat dann groß investiert. Da stehen wir dann als Journalisten irgendwie doof in der Ecke. Ja, weil man das halt, da kann man dann kaum gegenhalten, ne? Weil da halt doch einiges reingesteckt wird. Aber das Schlimme ist ja, die haben es ja auch noch gut gemacht. Also ich habe jetzt länger nicht mehr drauf geguckt, muss ich zugeben, aber ich fand das eigentlich ziemlich gut, was sie da so gebaut haben, und natürlich fanden wir das trotzdem irgendwie unkoscher, so vom Gefühl her, ne, weil wir so dachten, so, oh nee, das ist ja irgendwie fies, und die rennen uns dann möglicherweise, hätte ja passieren können, auch den Rang ab, dann denkt man so, super, ne, das ist ja, das sehen wir an immer mehr Stellen, also ich meine, Content Marketing muss ja, also ist glaube ich super wichtig heutzutage, einfach damit auch ordentliche Inhalte von den Anbietern, Herstellern, was auch immer im Netz auftauchen. Und dafür stellt man sich ja nicht immer irgendwie Journalisten an, das ist ja totaler Unfug. Ne? Also ich meine auch Microsoft oder so, warum sollten sie, ne, an der Stelle das tun? Die haben ihre Evangelisten und die haben Content Marketing Seiten und die haben ihre Dokumentationsseiten und damit läuft das halt ziemlich gut.
Schwamm, kurz bei Curved, ich bin gerade auf Seite, in Impressum steht Telefonica Germany und oben im Header steht Curved und daneben steht offizieller Vertriebspartner von O2 und Blau.
Ja,
O2 ist ja, aber E-Plus ist ja, ja, ist ja richtig, E-Plus ist ja irgendwann gekauft worden von Telefonica, ne?
Ja, und was, es gehört O2 und Blau da irgendwie auch, oder haben die sich da eingekauft? Als
ne, O2 ist ja Telefon, das sind ja die Marken von Telefonica.
Ah, also okay.
Du ist ja, ist
so weit ich bin.
Monika, ja, ja, es ist alles ein bisschen chaotisch gewesen mit den Namensgebungen. Genau.
Also Neutralität wäre jetzt mal eine Sache, die Content Marketing vom Journalismus lernen könnte, aber ist schwer, weil man will ja immer sein eigenes Produkt verkaufen.
Na klar.
Da. Was können wir sonst noch von den Journalisten lernen? Mir fällt die Recherche natürlich sofort ein.
Recht kurz, weil ich muss kurz nach meinem Hund gucken.
Ja, schönen Gruß an Foxy. Wie geht ihr? Also ich habe, so wie ich Content-Leute kennenlerne, die Content-Marketing-Inhalte schreiben oder von mir aus Video produzieren, von denen hat man früher als Sitzjournalisten gesprochen. Das kenne ich noch aus meinen alten Journalismusbüchern, aus meiner
Ausbildung. Sitzjournalisten, okay.
Ja, oder wie hießen die? Nicht. Doch, ich glaube Sitzjournalisten. Also Leute, die von zu Hause oder vom Büro aus online recherchieren und von da ihre Stories produzieren. Also für mich war immer der große Unterschied, ein Journalist, der ist auch unterwegs, der telefoniert mit Leuten, der holt sich verschiedene Meinungen ein, der hört beide Seiten. Mhm. Ist das was, wo du würdest du sagen, das könnte man noch mehr machen, Content Marketing, dass man noch rausgeht und draußen recherchiert oder mehr macht als nur Google aufrufen und da die ersten 10 Seiten? Ja.
Naja, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wann werde ich denn überhaupt dazu gezwungen, das zu tun? Also ich meine, wenn ich jetzt für ein bestimmtes Unternehmen oder irgendwie mein Produkt diese Dinge tue, dann muss ich ja normalerweise nicht rausgehen, es sei denn, ich will bestimmte Formate produzieren, wo ich eben Nutzerstimmen oder so einfangen möchte. Ansonsten brauche ich das ja nicht, ne? Oder irgendwelche ja, wie gesagt, doch, dass man den Nutzer einfach befragt, dass man sagt, hier, wie findest du unsere Tools und was auch immer, was man da gerade dann anbietet. Ja. Ansonsten muss ich zugeben, speziell seit der Pandemie ist es ja bei uns auch nicht viel anders. Wir telefonieren, wir surfen und wir haben natürlich unsere Kontakte. Ne? Also ansonsten, also sitzen, die Sitztätigkeit hat natürlich drastisch zugenommen.
Ja, gut, man ist ja auch nicht Carla Kolumna, wenn man über Technik schreibt, da interviewt man nicht den Bürgermeister und fährt zu dem wie bei Benjamin Blümchen, da ist das immer wie die rasende Reporter. Naja, aber wie recherchiert ihr? Also vielleicht, um da auch unseren Hörern mal Anregungen zu geben. Also was gehört bei euch zum Standard der Recherche? Neben Google? Also ist ja keine Recherche.
Ja, Google gehört natürlich auch dazu. Ansonsten haben wir halt, wir haben Presseagenturen natürlich, die wir gebucht haben und da eben das Technikumfeld, das heißt, wir kriegen da alles, können da reinschauen, können das verwerten.
Also so Archive dann für Informationen?
Gar nicht Archive, sondern sowas wie dpa und Reuters und solche Dinge. Das heißt, aktuelle Nachrichten kriegen wir auch von denen und können die halt nutzen oder als Grundlage für Meldungen nehmen. Die haben ja auch oft auch Exklusivinhalte, da ist es dann halt wichtig. Ansonsten gefühlt tausende von RSS-Feeds bei den Kollegen. Also jeder hat da seine Spezialfeeds, natürlich Twitter und Co., da gucken die Kollegen auch und die Kolleginnen. Und dann halt eben das, was glaube ich nochmal wichtig ist und was dann auch nochmal die Leute voneinander unterscheidet, ist die Unternehmenskontakte. Also wir haben ja viel mit Produkten und Produktentwicklungen zu tun. Und das ist halt super entscheidend, gute Kontakte in die Unternehmen zu haben, da auch mal dann nachfragen zu können und nicht direkt bei der Presseabteilung abgewiegelt zu werden, sondern direkt Kontakte zu haben, dass man eben in technische Abteilungen kommt oder eben mit dem Technikchef spricht und da von dem auch Informationen kriegt oder eben Antworten auf Nachfragen zum Beispiel. Mhm. Na, das ist halt, ich glaube, das ist ganz wichtig in der Unterscheidung, weil RSS-Feeds, Twitter und Co. hat halt jeder. Man muss nur die richtigen Leute abonnieren. Das ist natürlich auch immer wichtig, das ist klar. Das sind, glaube ich, so ganz wesentliche Dinge und wir kriegen halt auch noch, das ist auch wichtig, wir kriegen von unseren Lesern sehr viele Tipps. Also es gibt so newstipps@heise.de, da kriegen wir jeden Tag viel Zeugs, auch als Pressemitteilung natürlich, weil nicht nur die Leser das inzwischen verstanden haben, sondern auch die Unternehmen. Das heißt, da kommt jede Menge, kommen da hunderte von Mails rein, die dann von unseren Kollegen im Newsroom gescreent werden und dann schön ins Töpfchen und Kröpfchen sortiert. Das ist halt für uns wichtig und dann daraus sozusagen generieren wir halt die Zahl der Nachrichten, die bei uns auf Heise Online entstehen. Und dafür ist ja Heise Online bisher doch weitgehend bekannt, eben als Nachrichtenportal. Und dann gibt es natürlich noch, aber was da auch noch mit drin steckt, sind natürlich die ganzen Dinge, die aus den Magazinredaktionen kommen. Und jetzt aus Heise Plus, das ist ja wie eine Online-Magazinredaktion, eine ganz kleine übrigens, kann ich da noch was zu sagen.
Ich habe eine Zwischenfrage zur Recherche noch, bevor ihr das Thema, weil du hast Google erwähnt, da ist mein Suchmaschinenherz natürlich gleich nicht alarmiert, sondern angetriggert. Jetzt würde mich mal interessieren und bestimmt auch unsere Zuhörer, erstens, wie weit, auf welche Google-Seite, bis zu welcher Google-Seite klickt ihr in eurer Recherche? Verlasst ihr euch auf den Google-Algorithmus so weit, dass ihr euch nur die ersten 10 Suchergebnisse anguckt?
Ab Seite 2 ist man investigativ.
Ab Seite 2 ist für euch auch der Friedhof? Oder seid ihr bewusst, dass ihr da dem Google-Algorithmus nicht voll vertraut und guckt auf Seite 3, 4, 5? Und wie googelt ihr?
Und vielleicht nutzt ihr dann auch mal DuckDuckGo oder so vielleicht.
Oder irgendwas anderes. Tatsächlich ist es so, dass wir haben ja eine ganze Menge Redakteurinnen und Redakteure hier. Also das heise Kernteam, sage ich mal, also was jetzt so Heise Online umfasst, also noch ohne Telepolis, ohne Techstage und so weiter, was wir an Seitenbereichen haben, sind wir so um die 30 Leute. Aber wir haben ja noch ungefähr 100 weitere Redakteurinnen und Redakteure in den jeweiligen Magazinen. Wir haben ja 6 Magazine noch, ne, mit CT, IX, MacNI und so weiter. Und jeder darf bei uns suchen mit den Suchmaschinen, mit denen er suchen möchte. Es gibt Leute, die benutzen tatsächlich Bing, es gibt Leute, die benutzen DuckDuckGo, es gibt Leute, die nehmen gerne halt die Meta-Varianten, weil sie in allen suchen wollen und natürlich benutzen trotzdem die allermeisten Google. Nun ist es aber tatsächlich so, dadurch, dass das, was ich eben gesagt habe, die ganzen Quellen, die wir haben, es ist nicht so, dass jetzt morgens die meisten Kollegen sich hinsetzen und erstmal irgendwie die Stichworte ihrer einzelnen Themenbereiche abgrasen. Eher ist es bei uns so, dass wir sagen, oh Mensch, wir haben, wie gesagt, so 50, 60 Themen am Tag typischerweise. Das ist halt für so ein Spartenportal eine ganze Menge. Und mit denen sehen wir ja schon, welche Themen gut laufen und welche nicht. Also wir haben halt diverse Echtzeitanalysesysteme und so weiter und so fort. Dann sehen wir, was läuft und dann gucken wir natürlich, kann man da nachlegen. Ne? Also so lohnt sich da noch irgendwie, kriegen wir noch eine Info dazu? Gibt es noch einen Themenaspekt, den man da betrachten kann? Das heißt, wir gucken sehr oft auf unsere eigenen Metriken und auf Google gucken wir oft dann, wenn wir feststellen, so, ja, komisch, okay, erstmal gehen die Google-Einstiege runter, das ist schlecht, also wir gucken halt in die Search-Konsole normalerweise direkt rein, gucken, was sind da eigentlich unsere, jenseits der gebrandeten Begriffe, die wichtigsten Treffer,
ja,
die da reingehen, also das ist halt wichtig. Und leider sind die ja immer nur so semi-tagesaktuell oder das ändert sich immer nochmal was, das nervt so ein bisschen.
Echt? Ändert sich was in der Search-Konsole nachträglich?
Ja, manchmal sagen sie, sind noch nicht vollständig verarbeitet und dann hast du nochmal Änderungen.
Die Search Console zeigt nur 3 Tage zurück an. Du kannst nicht tagesaktuell die aktuellen Daten des Tages hören. Du hast immer nur die Tage von vor 3. Ich glaube, du kannst jetzt inzwischen dass du kürzer, aber du bist trotzdem nicht tagesaktuell so.
Genau, die sind oder es sind halt eben nur so, ich sag mal, so Schätzdaten, die dann da rauskommen. Das ist halt ein bisschen schwierig, aber das ist halt für Tendenzen gut. Und sonst gucken wir natürlich bei Google News auch nochmal und schauen, da sind wir jetzt in den Google News Clustern mit drin oder nicht. Und wenn wir nicht drin sind und das schon geschrieben haben, fragen wir uns, was haben wir jetzt wieder falsch gemacht? Da muss ich mit Olaf im Nachgang nochmal drüber sprechen zum Beispiel. Das ist so ein Thema, das uns immer wieder umtreibt, weil das ist halt was häufig passiert. Wir sind oft Also wir sind manchmal zu spät. Dann ist man, wenn man Google News liest und sieht, da ist ein Cluster und wir haben es nicht, dann ist das ungefähr so doof, wie wenn man DPA liest, dann ist es nämlich auch zu spät. Ne, wenn DPA was hat, dann brauchen wir selber nichts mehr dazu zu schreiben, dann kann man nur sagen, super,
Cluster ist
das noch schnell online kriegen.
Da hat schon eine Gruppe von Seiten über das Thema berichtet, da brauchst du gar nicht mehr probieren, reinzukommen.
Ja, kann man natürlich versuchen, insbesondere wenn wir sagen, oh, wir haben jetzt wirklich mal was verpasst, das passiert zum Glück nicht mehr so häufig, aber wenn wir was verpasst haben und sehen das, dann müssen wir halt gucken, kriegen wir noch einen neuen Aspekt da rein. Und natürlich ist das Ziel, einfach weil wir sagen, unsere Leser sollen möglichst umfassend informiert werden, dass diese Themen dann kommen. Und dann ist es aber ein bisschen schwer abzuwägen, ist das jetzt was, was wir wirklich bringen müssen und was nicht, weil das ist ja alles nicht besonders trennscharf. Ne? Und gerade der Tech-Bereich, sage ich mal, also Wissenschaft, Technik dabei, Google News, der wird irgendwie immer so von Gaming dominiert. Ja, wo man immer denkt, was soll denn das da eigentlich? Ist das nicht eher Entertainment? Ja, aber da sind halt ganz viele dieser Themen drin und Grafikkarten, Spiele-Grafikkarten.
Ja.
Da müssen wir immer abwägen. Aber das ist halt was, wenn wir sehen, okay, da ist jetzt was und wir hatten nichts, ist schlecht. Wenn da was ist und wir hatten es schon und tauchen aber nicht mit drin auf, dann ist es auch schlecht. Dann müssen wir optimieren und gucken und fragen, was ist da eigentlich los? Im Idealfall sind wir halt auch mit drin. Also es passiert auch oft genug. Aber da haben wir sicherlich auch noch Ausbaupotenzial und da können wir sicherlich noch lernen.
Inwiefern haben Pressemitteilungen eine Chance, bei euch Gehör zu finden? Das finde ich immer wieder eine spannende Frage.
Ja. Weil viele unserer Hörer verschiedene.
Also sortiert ihr die kategorisch aus oder und wie entscheidet ihr, welche ihr, wo ihr genauer drauf guckt und eventuell das auch aufnehmt für eine Berichterstattung und wo eher nicht?
Also Pressemitteilungen sortieren wir auf gar keinen Fall kategorisch aus. Das ist total wichtig, einfach als Fähnlein im Wind auch zu sehen, was kommt denn da jetzt, wer hat denn da wieder was. Es gibt natürlich Pressemitteilungen, wisst ihr selbst, die sind gut und die sind so, dass man damit was anfangen kann. Und es gibt ganz furchtbare Pressemitteilungen, das ist leider die Mehrzahl immer noch. Also ich kriege jeden Tag auch so viele Schrottmails, dass es echt nicht zu fassen ist, was die Leute, da verstehe ich manchmal gar nicht, was die Leute überhaupt bewerben wollen in dem Moment und was das Produkt ist. Also das ist noch zu häufig so, aber grundsätzlich ist es für uns sehr wichtig und wir leiten die in der Regel an die Fachkollegen weiter und die Fachkolleginnen, die wir haben. Das heißt, wir haben so Abgeordnete für die jeweiligen Ressorts, die auch aus den Magazinen sind. Und die nehmen das dann, prüfen das dann, weil ich das nicht immer entscheiden kann und auch der Newsroom nicht. Der Newsroom ist sozusagen unser Generalistenstab, die halt die wesentlichen Sachen abarbeiten und alles andere geben wir in die Fachabteilung. Und die Fachabteilung macht eine Bewertung sozusagen. Sagt dann so, ja, ist spannend, sollten wir machen. Und dann geht es natürlich darum, wer macht's und wann macht's, wann wird es passieren, dass es gemacht wird. Also das ist ganz wichtig für uns. Aber es ist natürlich super schwer bei dem ganzen Kram, der einem heute geschickt wird, auch unaufgefordert. Man wundert sich ja immer, wer einem da was schickt. Also ich kriege Pressemitteilungen zu Produkten, wo ich mich echt frage, wieso glaubt ihr, dass das für mich relevant ist? Aber gut, das ist denen vielleicht auch egal. Die haben halt die Mailadresse gefunden. Ne?
Das ist Spam. Und,
ja, ist 100, teilweise grenzt es an Spam.
100.000 FFP2-Masken so 1 Cent pro Maske.
Ja, lauter so ein Zeug kommt da halt rein. Ne? Und auch Dinge, keine Ahnung, irgendwie in Wolfsburg wird das neue Altenheim eingeweiht. Warum? Warum kriege ich das? Ja, warum?
Ich glaube, wegen kaputten... Weil du in einem nicht gut sortierten und
gepflegten
Presseverteiler drin bist.
Ja, offensichtlich.
Ich glaube, da hat jemand in so einem Fall bei News Aktuell eine Pressemitteilung gekauft, hat einfach mal, Heise kenne ich auch, da kommt das auch hin. So.
Genau, aber insofern, Pressemitteilungen sind für uns auch sehr, sehr wichtig. Also die können wir nicht einfach wegschmeißen oder so. Es gibt sicherlich welche, wo man sagt, okay, von der Firma brauche ich jetzt keine. Die kann man dann wegfiltern, aber normalerweise sind die
übrigens,
super wichtig.
Übrigens, ich kenne, wen der Pressemitteilung macht.
Ah, siehst du. Aber nicht einfach blind Altenheim-Einweihung an uns schicken. Ansonsten gerne. Ansonsten gerne.
Ich kenne jemanden, der textet dir auch manchmal.
Du, dir fehlt das Wortliga-Logo, auf was du zeigen kannst.
Sehr grün eigentlich, ne?
Da, es ist grün auf grün, hier.
Ja, hervorragend.
Wortliga. Sieht man es nicht? Denkt es euch dazu, ich schneide
es. Das sind hier, wie heißt das, subliminale Nachrichten? Nee, so
ähnlich, ja.
Weiß es nicht.
Zauberschrift. Zauberschrift.
Genau, kann man nur sehen, wenn man die Augen zu hat.
Volker, du hast es angesprochen, ihr habt da Print-Content und Online-Content. Wie findet da eine Zweitverwertung statt in beide Richtungen?
Mhm. Wo fange ich an? Also da ich ja bei Heise Online bin und deswegen der Online-Content in der Regel der erste ist, fange ich da mal kurz an. Also speziell die Nachrichten, die finden sich in den Magazinen durchaus auch noch wieder, aber weil die meisten halt eine sag ich mal, doch zu lange Veröffentlichungsfrist haben, außer die CT, wobei es auch bei der CT schwieriger geworden ist, weil wir da Drucktermine verlegen mussten und deswegen früher produzieren. War es früher so, dass eine CT sozusagen die letzte aktuelle Seite einer CT, als ich angefangen habe, bei CT zu arbeiten, vor 21 Jahren, Hust.
Wow, ja, nicht schlecht.
Da sind andere schon erwachsen geworden in der Zeit. Also da war es noch so, da ist die letzte Seite, die letzte aktuelle Seite, also der letzte Bogen, das ist so bogenweise gedruckt worden, ist der letzte Teil dieser aktuellen Seite ist Mittwochmittag gedruckt worden. Mittwoch um 12 ging das dann weg. Also musste natürlich, im Prinzip hätte ich morgens noch was schreiben können und das wäre dann mittags in Druck gegangen. Und die ersten Abonnenten haben das Heft bekommen, lass mich nicht lügen, ich glaube Freitagmorgen. Also das ist schon wirklich kurzer Abstand gewesen. Ne, das ist also, klar, Tageszeitungen sind schneller, aber ansonsten gibt es kaum jemanden, der schneller gewesen ist. Wir hatten auch mit Spiegel zusammen uns ausliefern lassen und so, darum sind wir relativ fix unterwegs gewesen. Durch neue Produktionsprozesse, Veränderungen, Konsolidierung bei Druckereien, ne, gibt es nicht mehr so viele in Deutschland. Dann sind die Lieferwege länger geworden und so weiter, ist bei CT auch nicht mehr so. Das heißt, wenn sich da was niederschlägt, da gibt es Nachrichten, da sortieren die Kollegen aus der CT und aus der EX dann aus, was ist für sie relevant. Und ansonsten wird es aber in Trends umgearbeitet, weil das einfach Quatsch ist, in einem Magazin, das alle 2 Wochen erscheint, eine echte Aktuellstrecke drin zu haben. Früher hat das noch mehr Sinn ergeben, aber heutzutage ist das irgendwie nicht mehr sinnvoll. Und wir haben auch mehrere Magazine, die haben eben monatliche Erscheinungsweise, 2-monatliche Erscheinungsweise und spätestens da ist es halt Quatsch, eine klassische Aktuellstrecke zu machen. Das heißt, von Heise Online, die Nachrichten, die wandern vor allem in die CT, teilweise in die X. Und die anderen nehmen sie sozusagen als Grundlage für die Themenrecherche oder Ideen zu finden. Welche Themen liefen eigentlich gut? Gucken sie halt bei uns in die Analytics rein und können dann eben planen für ihr Heft. Jetzt gibt es natürlich noch Heise Plus. Heise Plus hat eine kleine, hatte ich vorhin schon angedeutet, wir haben eine kleine Redaktion im Moment von 5 Leuten. Die
Heise Plus kurz, ist euer Paid-Content-Bereich.
Genau, ja, muss man nochmal sagen. Also wir haben, Heise Online ist unser ist halt bekannt eben als Nachrichtenportal. Heise Plus ist sozusagen die Erweiterung unseres Nachrichtenportals in Richtung tieferer, nutzwertiger Artikel.
Nicht zu verwechseln mit Google Plus. Das war was anderes.
Google Plus gibt es ja auch zum Glück nicht mehr. Das kann man schon vergessen.
Viel mit dazu,
wenn man genau auf Heise Online sucht, findet man bestimmt noch irgendwo das Google Plus Logo in irgendwelchen Ecken, das gemacht wurde. Aber egal. Jetzt können die Zuhörer ja mal suchen gehen und mir Bescheid sagen, dann sorge ich dafür, dass es endlich mal weg ist. Entschuldigung, ich bin beschäftigt.
So, war das Ansgar?
Nee, das war nicht Ansgar, das war sozusagen die Reinigungskraft, die leider nicht gesehen hat, dass ich gesagt habe, sorry, geht gerade nicht.
Ich glaube, das müssen wir rausschneiden, oder? Das können wir, okay, alles klar.
Das ist lustig. Ja. Dabei habe ich extra ein Schild aufgehängt, aber manchmal hilft es nicht. Manchmal wird im Eifer des Gefechts sowas übersehen.
Vielleicht war es eine blinde Reinigungskraft.
Bitte?
Eine blinde Reinigungskraft, naja.
Nee, ich glaube nicht. Egal. Themawechsel. Wo war ich gerade genau? Heise Plus. Heise Plus hat halt eine kleine Redaktion, die exklusive Artikel schreibt, weil wir gesagt haben, wir brauchen, oder wir bei online müssen wir schneller reagieren können auf Inhalte, die gerade relevant werden. Und wir wollen aber auf einem Niveau schreiben, und das ist unser Ziel, ungefähr wie die CT es auch tut. Das heißt, wir wollen da wirklich nutzwertigen Journalismus betreiben, in die Tiefe gehen, gute Tests abliefern, aber wir können schneller reagieren als so eine CT und die CT ist ja vor allem ihrem Heft erstmal verantwortlich, ihr Magazin. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, was nicht hilft, ist zu sagen, mach doch mal beides. Also früher, als ich noch angefangen habe bei CT, war es so, ich musste lange Artikel schreiben und gleichzeitig immer mal wieder Nachrichten zwischendurch. Ah. Und ich die meisten Kollegen haben festgestellt, das funktioniert nicht gut, weil entweder man wird immer rausgerissen oder es gibt auch Leute, die können einfach gut Nachrichten schreiben und andere können halt einfach gut lange Artikel schreiben. Die meisten können nicht beides gut machen. Da winkt schon einer, hervorragend.
Genau. Olaf schreibt auch Nachrichten für Geld oder was?
Nein, ich schreibe gerne lange Artikel.
Ja. Naja, das ist das On-Page-E-Book, was du schreibst. Das
On-Page-E-Book, sehr schön. Genau, und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine eigene Redaktion, die schneller reagieren kann. Und das heißt, unser Ziel ist sozusagen, wenn ein Thema hochkocht, dass wir spätestens von den Kollegen, wenn es denn überhaupt machbar ist, innerhalb von einer Woche einen tiefgehenden Artikel haben zu irgendeinem Trendthema. Natürlich gehen wir nicht ganz auf tagesaktuelle Themen, das wäre Quatsch, weil wir wollen ja für Heise Plus auch Themen haben, die längerfristig funktionieren. Ansonsten wären wir in der gleichen Mühle wie die Nachrichtenkollegen. Mhm. Und jeden Tag fängt man von vorne an, das wäre halt Quatsch. Also da gibt es halt dieses kleine Team, das exklusive Artikel schreibt, aber der Großteil von Heise Plus wird im Moment noch bestückt über die Magazine. Und da sind wir dann beim Thema Zweitverwertung. Wir haben quasi alles, was unsere digitalen Magazine produzieren, gibt es halt einmal digital bei den Magazinen als App und im Lesebereich. Es gibt heise.de/Magazine oder Select hieß es vorher mal. Da kann man die Originalartikel aus den Magazinen lesen. Und was wir machen für Heise Plus, ist zusätzlich die Artikel aus den Magazinen nehmen und das tun, was eben da nicht passiert, weil das ist halt nur ein Abguss, ein Digitalabguss. Aber was nicht drin ist, sind zum Beispiel aktuelle Preishinweise. Ich hatte ja gesagt, wir haben Preisvergleicher, das nehmen wir als Service. Dann können die Leute immer sehen bei so einem Artikel, wie teuer ist so ein Produkt eigentlich aktuell. Wir machen Verlinkungen natürlich rein. Wir passen die Überschriften so an, dass sie online funktionieren und nicht so blumig sind. Ich weiß nicht, ob Jürgen Ring, der war ja mal bei euch im Podcast, der hat das möglicherweise erzählt.
Sehr gute Folge.
Ne? Ja, wird auch, ich weiß, habe ich gehört, meist referenziert oder so ähnlich. das ist halt so, natürlich in einem Magazinkontext kann ich ganz andere Überschriften machen, die aber online so gar nicht funktionieren.
Ja, dann nehmen sich die Leute mehr Zeit oder...
Ja, und die wissen halt in der Regel, okay, ich habe einen Heftabschluss und ich blätter da durch und die gehen damit ganz anders um, als wenn ich dann in der Suchmaschine oder bei Social Media oder sonst wo einen Artikel finde, der heißt, mein Lieblingsbeispiel, Feuerwerk in Cupertino. Fragt man sich, ja, super, was ist denn das? Sind die jetzt unter die Feuerwerker gegangen? Nee, war natürlich eine Apple-Berichterstattung. Ja. So, und das kann man natürlich online überhaupt nicht gebrauchen. Also solche Sachen passen wir an. Zwischenüberschriften bauen wir so, dass sie halt Sinnabschnitte einleiten und eben auch nicht, wie es ja bei Print üblich ist, dahin gesetzt werden, wo sie denn teilweise hübsch sind, weil es ansonsten das Layout nicht gefällig erscheint. Also solche Sachen gibt es ja immer wieder. Das heißt, diese Sachen passen wir an und dann sind das echte Online-Artikel, die halt mitlaufen wie normale heiße Online-Artikel, aber natürlich die Plus-Kennzeichnung haben und die Paywall mit drin. Das heißt, da machen wir Zweitverwertung in die Richtung aus den Magazinen. Aber es laufen auch heiße Plus-Artikel zurück in die Magazine. Das ist dann für uns immer gar nicht so schön. Also natürlich freuen wir uns, weil wir sagen, guck mal, hat offenbar den Wert der Artikel, freut uns. Aber wenn er am Magazin ist und dann als Zweitverwertung wieder zurückkommen soll, hilft er uns natürlich nicht mehr, weil den Artikel hatten wir ja schon längst.
Das heißt, da würde ich jetzt kurz da die Überleitung machen, wo leitet ihr eure Themenfelder ab, also die konkreten Ideen, also die konkreten Ansätze für die Content-Ideen und jetzt habe ich das so verstanden, dass eigentlich der einzige Unpaid-Bereich bei euch ist eigentlich nur der News-Bereich. Oder habt ihr neben dem News-Bereich auch noch einen anderen Unpaid-Bereich?
Wir haben mehrere sogar tatsächlich. Also okay. Soll ich das mal erstmal auseinanderdröseln?
Was es so gibt, oder? Ja, ganz kurz. Cool,
schauen wir, genau, unsere Zuhörer wollen ja keinen Paid-Bereich aufstellen in der Regel. Wobei vielleicht schon, okay. Ja.
Also ich versuche mal. Also es gibt, wie gesagt, Heise Plus, klar, das ist halt ein relativ großer Paid-Bereich, aber wir haben neben den Nachrichten, haben wir einen Download-Bereich, der ist halt relativ groß. Wir haben den Heise-Preisvergleich, das ist im Prinzip geizhals.de, aber halt in Heise integriert. Ne? Das ist halt eine White-Label-Variante davon. Wir haben Tipps und Tricks, das sehr SEO-mäßig sehr, sehr gut funktioniert und auch deswegen von uns aufgebaut wurde, weil wir uns geärgert haben, dass gewisse Mitbewerber, genau, so Kurzanleitungen beziehungsweise eben schnell Fragen beantworten, ne, cool, sozusagen. Das haben wir halt, das funktioniert auch sehr gut, so wie wir es uns erhofft haben. Wenn Google nicht gerade wieder mit Zero-Click-Ergebnissen und so rumspielt und uns dann irgendwie die Suppe versalzt. Aber grundsätzlich funktioniert das sehr gut, weil wir uns geärgert hatten halt, dass da immer andere vor Heise auftauchen. Das fanden wir doof. Haben wir gesagt, müssen wir was gegen machen.
Ja.
Cool. Das sind so Beispiele, ne, die wir da haben. Und ja, jetzt war ja, Olafs Frage war ja aber, wie leiten wir ab, welche Inhalte wir machen?
Ja, die Themen. Also Themenfelder zum einen, was ja ein bisschen breiter ist. Also wenn ihr neue Themenfelder erschließen wollt oder Themenfelder ganze oder eben, und genauso spannend halt, konkrete Content-Ideen, wie leitet ihr die her?
Genau. Also bei den Themenfeldern ist es halt so, wir haben halt neben der Echtzeitanalyse haben wir halt ein ausgewachsenes Legacy Web Analytics Tool halt mit Map, also ehemals WebTrack. Da können wir halt sehr, sehr tief reingucken in unsere Inhalte, können sehr gut sehen, welche Keyword-Bereiche gut gelesen werden und können daran uns orientieren. Für Themenfelder ist es wichtig, bestimmte Themenfelder mehr zu betreuen, weniger zu betreuen. Wir haben auch so eine Art Themenradar würde ich es jetzt nicht nennen, sondern so eine Art, das sieht ein bisschen aus wie ein Themenoszilloskop. Da kann man halt sehen, zu den Keyword-Bereichen, die halt gematcht sind zu, ich glaube ungefähr, ich sind 14, bin ich nicht ganz sicher, ich glaube 14 oder 18 Bereichen. Da kann man halt sozusagen die Zuordnung sehen zu den Keyword-Wolken. Also die sind dann nochmal gematcht worden in größere Bereiche und gleichzeitig, wie viel Inhalt ist da drin, wie viel produzieren wir und wie viel wird davon abgerufen. Da kann man dann halt nochmal gucken, verändert sich da eigentlich was? Müssen wir vielleicht in bestimmten Bereichen mehr machen? Müssen wir weniger machen? Welche Bereiche sind nicht so relevant? Und dann haben wir natürlich aber, wenn die Bereiche nicht so relevant sind, ist es für die Redaktion fast schwieriger, als wenn die Bereiche relevant sind. Weil dann muss man sagen, okay, wir haben uns ja was vorgenommen. Wir sagen ja, wir wollen die Leute umfassend informieren. Wir können also nicht plötzlich aufhören zu sagen, irgendein Thema machen wir jetzt gar nicht mehr, solange nicht eine gewisse Relevanzschwelle komplett unterschritten wird. Ne, das macht es immer so ein bisschen schwierig, dass man sagt, okay, keine Ahnung, das Thema Server ist natürlich für unsere Profis wichtig. Das hat natürlich nicht die irrsinnigen Abrufzahlen, aber wenn wir es dran geben würden, dann würden unsere Profis nicht mehr kommen und uns lesen. Das wollen wir natürlich nicht.
Ja.
Da wird es dann so ein bisschen schwierig. Und für die naheliegenderen Themenbereiche ist es so, dass wir vor allem auf, ich sag mal, immer so die letzte Woche schauen und aber auch die Echtzeitanalyse, um zu sehen, eben, was läuft gerade hoch, was ist gerade wichtig an den Themen, und das hatte ich vorhin schon mal angerissen, was können wir nachlegen, kriegen wir da noch Artikel aus den Magazinen, haben wir vielleicht schon was gehabt, können wir das aktualisieren, all solche Themen werden dann immer durchgegangen, wenn wir denn die Zeit dazu haben. Das ist nämlich so ein kleines Problem bei uns, dass wir da gerade ein bisschen knapp besetzt sind, aber da sind wir gerade dran, das zu verändern und da auch mehr Planungshoheit, sage ich mal, reinzubringen und auch, dass wir dann eben unsere Themen besser zusammenbringen können in der Zukunft.
Du hast ja gesagt, bei euch spielen Nachrichten eine große Rolle, nach wie vor. Mhm. Hältst du das Nachrichten, um vielleicht euch noch ein bisschen mehr Konkurrenz zu bescheren in Zukunft, hältst du das Nachrichtenformat, musst jetzt bitte neutral beantworten,
natürlich.
Hältst du das Nachrichtenformat als geeignetes Format fürs Content-Marketing? Weil das kennt man ja, also ich kenne es gar nicht. Ich kenne vor allem so mehr oder weniger nutzwertige Sachen im Content-Marketing, Ratgeber, das beachtest du am besten beim Brillenkauf und dann siehst du dann auf fiemann.de oder was weiß ich. Also ist die Nachricht für dich ein Format, das Content Marketing gehen kann?
Naja, sagen wir mal so.
Wie viel Aufwand steckt da drin?
Ja. Naja, also der Aufwand in Nachrichten ist natürlich ziemlich hoch. Das ist so ähnlich, wie wenn ich, keine Ahnung, TikTok oder Ähnliches befüllen will. Ne? Wenn ich nicht häufig genug da bin und in die Sichtbarkeit komme, dann lässt mich der Algorithmus links liegen. So, das ist natürlich bei Google nicht unbedingt so, sondern ich kann entweder langlebige Inhalte haben und gut platziert sein. Das ist dann typischerweise entweder was Journalistisches oder Content Marketing tatsächlich, das sich gut platziert an der Stelle, eben indem es die richtigen Fragen beantwortet der Leute. Da haben Nachrichten es echt immer wieder schwer, aber das sieht man ja auch, es gibt Facebook News, es gibt natürlich Google News, wenn wir sehen, wie der Google Crawler bei uns vorbeikommt, der kommt in einem Affenzahn immer wieder, also das heißt, denen, auch Google, sind die Nachrichten wichtig, aber das ist halt ein absolutes Hamsterrad. Ne? Das habe ich ja eben gesagt, man fängt quasi, also nicht jeden Tag bei Null an, aber die haben halt so eine kurze Halbwertszeit, die Nachrichten, dass ich einfach mit viel mehr Ressource da reingehen muss. Dann ist natürlich jetzt die Frage, warum machen wir es trotzdem? Für uns ist es halt trotzdem wichtig, weil wir eben nicht nur von Google abhängig sind und auch nicht sein wollen, sondern wir brauchen noch andere Kanäle. Und für uns ist es ein guter Weg, immer mal wieder in die Sichtbarkeit zu kommen mit aktuellen Inhalten. Und gut, als Journalisten ist es halt für uns auch wichtig, dass wir natürlich für uns auch selber den Auftrag annehmen. Zum einen den Bock auf Nachrichten und wir wollen ja auch ganz vorne mit dabei sein. Und da müssen wir halt auch Nachrichten schreiben. Ja. Jetzt, ob das jetzt fürs Content-Marketing, ich glaube schon, dass das auch für Content-Marketing sinnvoll sein kann mit Nachrichten, aber es ist halt eben ein enorm hoher Aufwand. Und das muss man sich echt überlegen. Ja. Wann ist es relevant, das so zu machen, dass man eben sagt, okay, wir versuchen jetzt tagesaktuell Dinge zu machen, Also ich meine, wir hatten ja vorhin das Beispiel Curved. Die haben ja nicht unbedingt tagesaktuell immer Dinge gemacht, aber die haben schon relativ stark in diese Richtung gearbeitet. Mhm. Also sie haben ja häufig veröffentlicht, wobei ich gar nicht weiß, ob die irgendwann zwischendurch nicht sogar meinen Newsbereich hatten. Ich müsste echt nochmal drauf gucken, auf die Seite. Und im Prinzip machen die das dann ja durchaus.
Ja, ja. Ja.
Aber es ist halt ein riesen Hamsterrad, das man da drehen muss. Und das ist ein mega Aufwand.
Ja, du hast ja gesagt, ja genau, also man müsste wirklich sich dann ein, zwei Mitarbeiter dann dafür leisten, um das zu stemmen. Oder ein freies Autorenteam, wo halt jeden Tag Nachrichten. Du hast gesagt, Abhängigkeit von Google. Also erstmal dachte ich mir, okay, ja, das Erste, was er sagt, ist was mit Algorithmus und mit Google News. Also es spielt eine Riesenrolle. Aber also wir merken es bei uns ja auch bei wortliga.de, wir haben da jetzt auch jemanden dran sitzen, der jeden Tag am Blog arbeitet. Aber diese Abhängigkeit von Google ist extrem. Also es ist zum Teil halt Geisterstadt. Unser eigener Blog manchmal einzelne Artikel, wenn es halt mal mit dem Ranking nicht so klappt. Und das ist ein bisschen frustrierend, dann ist es umso geiler, wenn es halt dann wieder funktioniert. Aber wie schätzt du das ein? Also kriegt man das noch hin, als kleinere Seite, als kleinerer Anbieter überhaupt von Google unabhängig zu werden, dass man die Leute zu sich drauf kriegt? Und damit zusammenhängend, für mich spielt da Nutzerinteraktion eine große Rolle. Also, aber kriege ich überhaupt die Interaktion, die Kommentare überhaupt noch auf meine Seite drauf? Also wir probieren das gerade. Wir probieren, dass die Leute unter unseren Artikeln diskutieren. Und
hab jetzt wir können auch euch ein paar abgeben.
Ja.
Ja. Also das ist nicht unser Problem. Also, okay. Also das ist natürlich, die Seite ist halt gewachsen. Heise Online ist dieses Jahr 25 Jahre alt. Wir haben auch bei Google, auch wenn wir Sachen versaubeuteln, sag ich mal, haben wir immer noch hat die halt eine riesen Authority, diese Domain. Ja. Ist halt so. Ja, das können wir nur selber kaputt kriegen eigentlich. Manchmal schaffen wir das, indem wir technische Änderungen zum Beispiel machen oder und dann auf irgendwas nicht achten oder
Server ausschalten.
Server ausschalten ist auch eine Möglichkeit. Ja. Aufhören zu arbeiten.
Die Putzfrau ist aus Versehen an den Serverschalter.
Genau. Ja, genau. Da haben wir ja Glück, der steht zum Glück nicht hier in Hannover. Der steht in Frankfurt direkt am D6 ist der dran. Also das ist glücklicherweise kann das nicht passieren, aber vielleicht haben wir auch kurz vorn. Nee, also ich glaube, man hört ja immer wieder Erfolgsstories, wobei die meisten Erfolgsstories höre ich jetzt nicht mehr über Google, ganz ehrlich, sondern die höre ich halt über andere Plattformen. Die höre ich halt typischerweise bei YouTube-Kanälen, bei TikTok, bei Insta, was auch immer. Da höre ich das viel häufiger.
Ja.
Also meistens eben nicht mit Textformaten, sondern eben mit anderen Formaten.
Ja.
Ich glaube, da kommt man jetzt schneller an, ich sag mal, Reichweite zumindest ran. Ist mal die Frage, was kann ich mit dieser Reichweite anfangen? Mhm. Und wenn ich nun mal die Leute auf eine Seite bringen muss, ja, weil ich da meine Produkte nur loswerden, dann ist es natürlich umso schwieriger, weil das ist ja immer genau bei Instagram und Co. das Problem, die Leute dann eben von der Seite wegzukriegen. Und wenn ich auf der Seite die Dinge tue, ist das alles toll, aber sobald das nicht geht, aus Gründen, dann wird es halt einfach super schwierig. Und ich sehe jetzt, also ich kriege halt immer wieder mit, dass Leute was versuchen, aber die Zahl der Erfolgsgeschichten bei Google, für mein Gefühl, die nimmt ab. Und die großen Seiten, die sind auch immer abhängiger von Google. Mhm. Das ist halt auch so. Und bei uns ist immer so, wir sind immer so zwiegespalten. Also bei uns kommen ungefähr, ich sag mal so, um die 30% des Traffics kommen von Google.
Wie viel direct? Wie viel Leute gehen direkt drauf? Darfst du das sagen? Einfach heise.de und schauen wir die News an?
Da müsste ich jetzt theoretisch kurz nachgucken. Das hat
auch ein Drittel. Mal,
ja, nicht ganz, glaube ich. Also das nimmt langsam ab, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass wir haben ja auch eine Klientel, die wir auch so uns erzogen haben, dass die sagen, Cookies, gar nicht. Und hier uBlock und Co. anschalten. Das heißt, wir sehen gar nicht mehr, ob der Direct Traffic noch echter Direct Traffic ist. Für uns sind die Nutzer halt auch mal wieder neu. Ja, also wir weisen halt immer höhere Zahlen an neuen Nutzern aus, wo ich immer sage, Leute, Vorsicht, das sind vermeintlich keine echt neuen Nutzer, sondern das sind Stammnutzer, die wir aber nicht mehr wiedererkennen.
Musst du einen Pop-up anwenden, bist du neu.
Bist du neu hier?
Jetzt sind wir schon bei den Distributionskanälen. Also Google hast du gesagt, Suchmaschine. Direct hast du gesagt, was er halt Newsletter habt ihr bestimmt oder E-Mail-Abonnenten habt ihr bestimmt, ne?
Da haben wir eine ganze Menge.
Wie viel machen die aus?
Die machen am Traffic machen die nicht wahnsinnig viel aus, tatsächlich. Die machen vielleicht naja, wenn es hochkommt, 5% aus.
Wo kommt denn der Rest her? Wir sind jetzt, ich habe jetzt mal gerechnet, wir sind jetzt circa bei 60-65%.
Der Rest macht den Rechner nie aus. Der Rest ist immer auf Heise.de.
Der Rest, der lebt auf Heise. Ich kann ja mal parallel nochmal einfach heimlich gucken.
Ja. Na, Olaf, was hast du dazu gegessen? Also ich hatte kaum Zeit. Nee, Olaf und ich unterhalten uns zu lange. Um das zu überbrücken, interessant.
Also und ich kann dir übrigens nochmal sagen zu deiner News-Frage. Ne? Ich hatte die gleiche Antwort wie Volker auch gegeben. Vor allen Dingen News ist ja in erster Linie ein Google News-Thema, wenn du auf Google guckst. Und da ist da halt das Hamsterrad, weil du musst, glaube ich, pro Tag 1 bis 2 Artikel veröffentlichen, überhaupt die Richtlinien von Google News überhaupt erstmal zu erfüllen. Das ist halt ein riesiges, also ich würde dieses Business nie angehen. Weil ich habe immer bei den Unternehmen, die so stark abhängig von Google News sind, die sind halt wie getrieben. Ne?
Ja, ich habe zurzeit immer den Gedanken, wie kann ich mich von Google, weil ich es ein bisschen blöd finde, einfach man richtet sich so auf Google aus und wie man da was formuliert in der Überschrift, wie kann ich mich so ein bisschen unabhängig oder ein bisschen doll unabhängig machen? Kann ich zum Beispiel, indem ich jeden, wir haben jetzt so eine Freitagskolumne, oder kann ich zum Beispiel durch eine spannende Nachricht morgens, die dann für meine Zielgruppe interessant ist, also wir schreiben ja für Leute wiederum, die schreiben oder die schreiben lassen, so, also Texter oder Auftraggeber, kann ich da irgendwie coole News bringen, die Leute motivieren, ab und zu auf Fortliga zu gucken, nur als Beispiel, aber ich glaube, es ist unglaublich schwierig, weil du musst erstmal diese Masse an Menschen erreichen und dann oft genug erreichen, damit die merken, es lohnt sich, auf Fortliga.de zu gucken, auf den Blog. Ne? Das ist schwer. Also,
oder wie siehst du das? Lass mal Volker noch ein bisschen suchen.
Ich wäre fertig mit Suchen.
Okay,
ich muss aber nochmal umrechnen, weil ich habe euch eine falsche Zahl gesagt tatsächlich. Das liegt halt darin, dass wir normalerweise, wir gucken auf den Gesamttraffic und da ist natürlich der interne Traffic mit dabei. So, und jetzt ging ja aber im Prinzip darum.
Also Leute von CT, die auf Heise gehen?
Ja, oder? Wir haben halt einen relativ großen Anteil an internen Traffic, weil halt die Leute bei uns auch innerhalb der Seiten sehr viel rumnavigieren und relativ viele PI sozusagen produzieren da drin. Und deswegen war die Zahl eben nicht ganz korrekt, weil tatsächlich sind wir auch bei 50, dann halt bei etwas über 50% Google-Traffic.
Ja, meine ich.
Also 30, also wenn 30 ich nur, kann wenn ich auch nur die externen Einstiege angucke.
Fand ich auch ein bisschen wenig.
Genau, deswegen dachte ich gerade so, irgendwas passt doch da auch nicht. Und wenn du sagst 65%, so krass.
Das normale Bild ist, also ich bin durch meine Rankings von meiner Seite, die ja jetzt nicht mehr meine Seite ist,
schon noch überwiegend.
Aber ich sehe sie trotzdem immer noch. Ich nenne sie trotzdem noch meine Seite. Da bin ich, weil sie halt so gut optimiert ist, tatsächlich bei über 80% Google-Traffic. Ja. Aber das liegt auch daran, weil ich keine anderen Kanäle groß habe. Bei einer gesunden Verteilung, sage ich jetzt mal.
Wie viel Prozent, Olaf?
80.
Wow, okay.
Ja. Und eigentlich fast sogar noch mehr, glaube ich. Ich müsste jetzt drauf gucken. Also ein bisschen über 80, glaube ich. Und bei einer gesunden Seite, weil das ist natürlich nicht gesund, so ein Verhältnis, weil da ist die Abhängigkeit von Google natürlich extrem groß. Das merke ich. Die Algorithmus-Updates spiegeln sich direkt sofort im Zugriffszahlen wieder und zwar nicht wenig. und bei gesunden Verteilungen liegt man eher so bei 50-60% Google-Traffic und es ist ziemlich selten, dass Seiten weniger als 40% Google-Traffic haben.
Okay, also ich habe hier, warte mal, eine Sekunde, ich habe, ich wollte gerade die Zeitspanne hier auswählen. Wir haben bei Wortliga, also wir haben natürlich über das Tool den meisten Traffic, wir haben 44 direkte Zugriffe, 44%. Also jetzt
44 Zugriffe, das ist nicht so.
Nee, 44. Wir hatten gerade in dieser Minute 44 Zugriffe. Ach so, nicht schlecht. Also wir haben direkte Zugriffe 44%, Suchmaschinen 36, Websites 18%, soziale Netzwerke 0,7%.
Ja gut, aber das ist jetzt ja auch, dann musst du ja umrechnen, musst ja Webseite rausrechnen. Das war ja das, was ich eben versehentlich falsch gemacht habe, weil man typischerweise in Analytics-Tools ja den Gesamttraffic sieht. Und dann musst du den internen Traffic musst du ja rausrechnen, damit du weißt, was kommt über externe. Also Search, Direct, Links, Social und so weiter.
Ja, ich bin jetzt einfach komplett auf der Domain wortliga.de. Ne?
Ja. Also das ist jetzt vielleicht eine Datenschutzfrage, aber habt ihr ein Opt-out oder ein Opt-in?
Wofür?
Also ich meine jetzt vor Gidon.
Achso, ich wollte gerade sagen.
Weil ihr solltet einen Opt-in haben.
Mhm. Wir haben
an eurer Stelle hätte ich den auf jeden
Fall. Das wäre also besser. Bei uns kann man Fenster schließen drücken, dann ist man ausgeoptet. Nee, bei uns Opt-out.
Opt-out, sprich, also der ist nichts, das ist relativ realistisch, das ist auch.
Ja. Okay. Ja. Ja.
Okay. Aber wie gesagt, also bei uns sind es dann, ne, wie gesagt, so grob um die, was hatte ich gesagt, irgendwie knapp über 50% sind es dann doch, wenn ich jetzt nur die externen Einstiege angucke, dann kommen halt noch ungefähr 25% genau. Sind halt Direkteinstiege dann doch tatsächlich und dann kommen halt bei uns relativ stark links. Tatsächlich, wir werden halt viel verlinkt tatsächlich von außen. Und auch bei Pocket sind wir immer gut dabei. Das liegt ein bisschen daran, dass Pocket in Firefox ja drin ist und Firefox bei den Entwicklern immer noch aus Gründen oder nicht nachvollziehbaren Gründen vielleicht gerne genommen wird oder von den Techies. Und da haben wir einen großen, also wir haben immer wieder sehr gute Pushes, sage ich mal, durch Pocket Links.
Wie schafft ihr es denn, verlinkt zu werden, Volker? Macht ihr da viel Link-Building dafür? Wer macht denn bei euch das lieber?
Macht das den Troller? Der Witz ist, nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ja. Das liegt halt auch, das ist halt, ne, das machen wir halt tatsächlich vergleichsweise wenig. Also wir sehen natürlich zu, dass wir unsere Artikel intern richtig verlinken, aber wir kümmern uns jetzt nicht darum, dass wir von außen irgendwie, dass wir da irgendwie auf Links drängen oder irgendwas. Das passiert
zum Glück.
Ich war mir eine rhetorische Frage.
Ich war mir sicher. Ich wollte provozieren, weil wir intern immer darüber uns über Linkbuilding lustig gemacht haben, auch oft, weil eigentlich musst du die Links für verdienen, aber es ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Ich meine, so ein Riese wie Heise.
Genau, da klappt das. Also alleine, ich weiß gar nicht, was an Links von Wikipedia auf Heise rübergeht zum Beispiel. Ja. Und auch sonst werden wir halt an sehr, sehr, sehr vielen Stellen verlinkt
tatsächlich. Ja, Aufgesang verlinkt auf Heise.
Wir müssen uns, Volker, ich helfe euch bei SEO und ihr gebt uns Links.
Ich will auch Links.
Wir sollten darüber sprechen in Kürze, Olaf.
Kann man bei euch Links kaufen? Also Follow-Links?
Nein.
Kann man schon, okay.
Also.
Ja, kann man, also aber offiziell nein.
Okay. dafür haben wir extra abgetrennte Seitenbereiche sozusagen, heiße Business Services und solche Geschichten, da läuft das natürlich auch so, aber ansonsten gibt es das gar nicht.
Okay, Lass das Thema wegbringen.
Nein, das sollte jetzt gerade die Spaßsektion sein mit LinkedIn. Also ihr habt kein Problem mit Kommentaren, ne? Also du hast gesagt, ihr habt ja zu viele Kommentare.
Ja, das hast du jetzt falsch interpretiert. Ja, wir haben viele Kommentare in der Woche bis zu 7000
pro Tag.
Wer moderiert die und kontrolliert die? Und
ja, zu wenig, also da kommen wir kaum hinterher, ist das Problem. Ja, Ansgar kriegt manchmal Mails von Leuten, die findet er nicht lustig, wenn sie zum Beispiel wegmoderiert wurden. Also wir haben ein Moderatorenteam, das für uns arbeitet. Wir haben einen festangestellten Community-Manager gehabt. Wir suchen gerade einen neuen. Also falls jemand Community Manager ist hier, gerne sich an uns wenden.
Ist hier jemand Community Manager?
Also ich dachte jetzt so an die Zuhörer.
Achso.
Ja. Sitzt der da hinten, der Zuhörer?
Ja, das sind sie mal, ja.
Und wir haben jemanden, der sozusagen dann noch, wir haben noch so eine Nachtschicht sozusagen, die dann die schlimmsten Sachen auch wegräumt, weil das ist das Hauptproblem. Also wir haben täglich, ich glaube, 200, 300 gemeldete Beiträge.
Nach dem Wochenende. Sieg und so weiter, oder was? Also richtig üble, oder?
Ja, nee, meistens persönlich, das Gefühl, persönlich angegriffen zu werden, aber auch Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen, auch von der Moderation ungerecht behandelt fühlen.
Sprich nicht schon.
Das ist halt so. Und bei Telepolis, dadurch, dass Telepolis bei uns. Also es spielt ja nochmal eine Sonderrolle bei Heise. Telepolis als sozusagen Magazin für Netzkultur.
Der redaktionelle Rambock.
Das hast du gesagt. Also. Tatsächlich sind da so ein paar Sachen uns in den letzten Jahren entglitten und da müssen wir jetzt gegenarbeiten und die Foren sind verbunden. Und das heißt, es schwappt immer mal hin und her. Und da haben wir tatsächlich Probleme in den Foren und müssen da auch gegenarbeiten. Der neue Chefredakteur, angetreten am 1. Januar bei Telepolis, der Harald Neuber, der hat eigentlich gedacht, er kann sich mit allen möglichen Themen und Strategie und so beschäftigen. Stattdessen hat er sich aber die Hälfte des Jahres gefühlt mit dem Forum beschäftigt. Forum,
scheiße.
Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Telepolis wird nie ein total einfaches Forum haben. Das liegt halt daran, wie Telepolis grundsätzlich auch in Zukunft bestimmt aufgestellt sein wird. Die stehen halt zwischen allem. Die sind ja nicht Mainstream, die hinterfragen die Dinge und die lassen aber auch sozusagen mal das, die Leute zu Wort kommen, wo man normalerweise sagen würde, oh, könnt ihr nicht machen, und ordnen das dann ein. Und das ist halt ein Riesen-Act, und natürlich hat man dann im Forum immer
du hast eine wichtige Gruppe bei den Kommentaren vergessen, und zwar die Linkaufbauer. Ich muss das Thema trotzdem.
Die schmeißen alle raus.
Also ich in meiner Online-Marketing-Agentur Hannover sehe das Thema so.
Also das, damit wieder die Linkaufbaukiste bitte zu.
Die ganz kurz noch, die Kommentare unter den Artikeln waren dann automatisch in ein Forum bei euch, oder? Und das, genau. Über das Forum sind die Kommentare auch, also eine Nachricht, die kommentiert wird, ist ein neuer Forum-Topic bei euch, oder?
Genau.
Vor allem Thread.
Genau.
Cool.
Krass. Okay, ja. Krass.
So war das früher bei 4Players. Ich habe früher ehrenamtlich, so bin ich in die ganze Sache hier gekommen.
Hey, Community Manager, wie wär's?
Nein. Für Counterstrike.de habe ich damals News geschrieben. Okay. Ja, Forenmanager habe ich nie viel gemacht. Ich war mal Moderator in einem Philosophieforum.
Okay, da geht es auch manchmal hart zu, aber wahrscheinlich nicht so wie im...
Glaubst nicht, was da passiert.
Weißt du was, wir machen mal so einen Jobtausch.
Ja?
Dann kannst du mal eine Woche bei uns, danach bist du geläutert.
Okay, ja.
Ich habe noch eine Frage, weil wir sind jetzt echt guter Talk bisher, finde ich sehr angenehm.
Jetzt kommen die unangenehmen
Themen. Ich freue mich auf die neuen, anderen angenehmen Kollegen. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar ein bisschen eher taktischer Natur. Wie ihr wollt ja Paid Content verkaufen. Das ist ja für euch, habt ihr für euch als Umsatzquelle entdeckt. Genau. Wollt das forcieren? Wollt, dass die Menschen auch online Geld für den Content bezahlen? Wie forciert ihr das? Also wie habt ihr Klickstrecken feste, die ihr regelmäßig mit denen ihr vielleicht AB-Testings macht oder so? Wie geht ihr davor, um die Abschlussraten quasi zu erhöhen, und wie verlinkt ihr oder verknüpft ihr den freien Content mit dem Paid-Content und so? Mhm. Und gibt es da also ein AB-Testing oder sowas?
Ja.
Nein, blöd. Okay, nächste Frage ist.
Astra. Na, ist halt ein bisschen, das ist ja eine etwas komplexere Frage. Also, wir sind da relativ naiv erstmal dran gegangen, muss ich sagen. Ne, wir haben halt gesagt, so super, Hauptsache ist Heise Plus. Ne? Wir haben uns im Vorfeld überlegt, was soll alles drin sein? Das habe ich ja schon erzählt. Also alle Magazininhalte plus Exklusivinhalte. Was nicht drin ist, übrigens ganz wichtig, keine News. Also sind null News drin. Das ist nur Hintergrundartikel, Ratgeber, Tests und solche Geschichten. Hm. Also nur im Wesentlichen Nutzwert. Ja, sagen wir also grob fast cool. Der Nutzwert und halt tiefgehende Artikel. Und wir haben gesagt, wir können nicht bei Heise Online, so wie es ja viele Tageszeitungen machen, wir können nicht die Nachrichten plötzlich verkaufen. Also es geht, finde ich, geht gar nicht. Also es passt für mich überhaupt nicht.
5 Euro zahlen, um das zu lesen, was ich überall anders lese.
Ja, vor allem, also wir haben ja bei den Nachrichten nicht das Alleinstellungsmerkmal, dass wir, also das ist ja der Versuch, wie es jetzt alle Zeitungen machen, der Lokalteil, der kostet und der Mantel ist sozusagen frei. Das funktioniert bei uns in der Form nicht, weil es gibt zu viel Konkurrenz inzwischen, auch also speziell im Tech-Umfeld. Da haben wir gesagt, die Nachrichten müssen frei sein, die sollen die Leute reinziehen. Und wir lassen Heise Plus-Artikel, die kuratieren wir sozusagen dazwischen. Das sind im Moment 6 pro Tag, zwischen diesen 60 anderen. Das heißt, eine relativ dünne dünne Durchmischung eigentlich. Ne, jeder 10. Artikel ist ein Heise Plus Artikel und der ist halt auch gekennzeichnet. Wenn jemand draufklicken will, kann er das tun oder auch nicht.
Ihr und produziert wir haben halt 6 solche Artikel pro Tag.
Ja.
Wow, okay.
Naja, das ist halt der Vorteil, wir kriegen ja aus den Magazinen. Wir kriegen aus den Magazinen halt im Monat ungefähr 120 Artikel. Und wir schreiben selbst noch und holen noch welche von Autoren. Und dann kriegen wir das so hin, dass wir 6 Artikel pro Tag da durchlaufen lassen, frisch.
Habt ihr da so einen Spinner, oder? Der die Texte neu rekombiniert, so ein Spinner. So ein Textspinner.
Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich.
Okay, ich bin jetzt seriös. Okay, so, sorry.
Nein, also das machen wir halt. Das ist halt ein Großteil der Arbeit. Und wir haben halt gesagt, wir wollen auch unsere Leute nicht zu sehr nerven, weil wir wissen, dass unsere Leute unglaublich empfindlich sind. Natürlich können wir aber nicht sagen, wir zeigen es den Leuten nicht, weil dann kriegen wir keine Abonnenten. Das heißt, es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, die wir machen. Mhm. Dann machen wir, blenden wir das im Header und Footer, blenden wir es ein. Wir haben explizite Marketingflächen natürlich für Heise Plus. Probieren es immer mal wieder auf Social Media. Da sind wir noch nicht so glücklich. Vielleicht habt ihr da auch noch Ideen, wie man da vielleicht weiterkommt. Aber
das wäre meine nächste Frage gewesen.
Also das läuft bisher noch, also der CPO, der da rauskommt, der ist nicht gut bisher. Also nicht so, dass wir sagen, dass es sich lohnen würde.
Schaltet ihr direkte Ads für die? Oder?
Sowohl als auch. Also wir haben tatsächlich ganz gute Erfahrungen mal gemacht mit redaktionellen Posts. Also da hat einer der Kollegen sich wirklich hingesetzt und dann explizit das angefeatured. Das hat ganz gut funktioniert, hat sich aber auch relativ schnell wieder abgenutzt. Und mit den bezahlten, also mit den Ads, das hat bisher nicht so richtig gut hingehauen. Also da sind wir noch in der Übungsphase. Ansonsten ist es so, was wir mal gemacht haben, ist tatsächlich unser Checkout-Prozess war am Anfang nicht so gut. Also wir haben immer gesehen, es kommen viele Leute, kommen halt auf den Checkout drauf, aber der Checkout-Prozess, da sind die Leute einfach drin verloren gegangen. Der war kompliziert, dann musste man irgendwie den Account anlegen und dies und jenes. Und das haben wir alles jetzt verkürzt und dadurch haben wir tatsächlich, das war ganz lustig, wir haben nach OKR-Methode gearbeitet, gesagt, ja Mensch, da müssen wir den so und so, wenn wir den reduzieren, dann haben wir einen Erfolg, ne, nach OKR. Und der ist tatsächlich eingetreten, obwohl wir gesagt haben, ja, wir bauen da jetzt was dran rum und hoffen, dass natürlich die Verkürzung des Checkouts und die Verbesserung dazu führt. Aber es ist eigentlich eine Blackbox.
Wie groß war der Uplift dadurch? Also im Prozent?
Der war im Bereich von, ich glaube, 7-8% sogar.
Krass.
Also wir haben wirklich deutlich weniger Leute verloren und haben dann tatsächlich, also wir haben uns auch so Tagesziele gesetzt, ne, mit 100 Abonnenten am Tag. Das haben wir auch ein ganzes Jahr quasi durchgehalten. Das ist übrigens ganz lustig, wenn wir mit anderen sprechen, dann sagen die auch immer, ja, was habt ihr denn für ein Ziel euch gesetzt? Und alle sind bei 100 Abos, Neuabos pro Tag oder Testabos. Ne? Wir haben halt kostenlose Testabos. Mhm. Und dann muss man danach erstmal gucken, wie konvertieren die dann im Nachgang tatsächlich. Ja. Und das war aber lustig, weil alle irgendwie bei Testabos auf 100 wollten. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Eine Preiserhöhung macht das nicht besser. Tipp für alle, die sowas vorhaben. Dann
echt? Haben eure User die Preise so im Kopf, dass die Preiserhöhung mitkriegen?
Ja, vor allem, wenn man eine Schallmauer nimmt. Ne? Wenn man erst unter 10 und dann über 10 Euro ist das die Nutzer nicht so lustig. Okay. Und das ist aber dann erwartbar. Ich meine, dann muss man sagen, okay, man kriegt dann weniger Leute rein, aber die dann reinkommen, die wissen ja auch, dass sie dann halt mehr bezahlen. Also insofern ist das nimmt sich, also umsatzmäßig nimmt sich das nachher nicht viel, aber natürlich ist es für uns so ein bisschen traurig, wenn die Zahlen dann so runtergehen. Und wir sagen, oh, das ist ja jetzt unglücklich, ne? Was machen wir jetzt?
Okay, weil du gesagt hast, Preise, weil die FAZ hat mal vor ein paar Jahren, weiß ich, über den Kunden, der das für die gemacht hat, so ein Marktforschungsunternehmen, Vocatus heißen die, ziemlich cooler Laden, und die haben rausgefunden, die Abonnenten, die kennen die Preise gar nicht, die sie da zahlen, die vergessen das dann wieder. Und die haben dann die Preiserhöhung für die Abonnenten nicht mehr groß auf die Zeitung geschrieben, hatten weniger Kündigungen dadurch und irgendwie 5 Millionen mehr Gewinn.
Ja, das kann ich verstehen. Das funktioniert bei Jahresabos.
Ja.
Nun haben wir aber monatlich kündbare Abos. Wir haben Monatsabos, die eigentlich jederzeit kündbar sind.
Ah, okay.
Und da funktioniert es halt nicht.
Da funktioniert es nicht, okay.
Nee, nachweislich, was heißt nicht, es funktioniert schlechter. Ja, also die Leute merken das viel schneller, dass mehr abgebucht wird, logischerweise.
Ja.
Und die sind auch, die Online-Nutzerschaft ist halt einfach anders gepolt. Der Großteil zumindest. Die sind halt einfach, die gucken genauer und die gucken ja auch, wenn ihr Netflix teurer wird oder ihr Spotify oder was auch immer. Da sind die ganz genau drauf oder die pausieren dann auch mal oder melden sich wieder ab. Ja. Und das hat man halt bei Magazinkunden typischerweise nicht. Die Magazinkunden, die haben eine andere Art, mit den Inhalten umzugehen. Okay. Und die machen das dann auch nicht in der Form.
Wie geht ihr mit euren Inhalten sonst in Social Media um? Also macht ihr aktiv was auch, um die zu streuen? Also weil mir fällt es bei uns immer auf, wir setzen unglaublich viel, wir sind halt Content-Macher bei Wortliga. Wir schreiben gerne, wir produzieren da gerne. Und dann sind 3% Aufwand, dann das bei Facebook einmal reinzustellen. Und ich bin mir sicher, wir könnten viel mehr machen, aber es ist ein Riesenproblem, weil du musst irgendwie in die Arbeit auch reingetaktet bekommen. Ist es bei euch auch so? Also man müsste ja eine Stunde pro Tag hinhocken und sagen, wen könnte der Artikel interessieren?
Ja. Eigentlich noch viel mehr, weil ich hatte das ja vorhin mal angerissen. Ich glaube, die wichtigen neuen Kanäle sind gar nicht textbasiert. Also natürlich muss man auch weiterhin seine Textlinks irgendwie unterbringen und dann wird über den Open Graph dann automatisch Vorschaubild und sowas reingezogen und dann macht man seinen netten Text davor. Das ist die eine Sache. Das ist schon Zeitaufwand, wenn man das gut machen will. Dann glaube ich, ist total wichtig, auch auf den jeweiligen Plattformen das Community Management zu machen. Also auch da zu interagieren, damit das nicht einfach alles durchfließt und die Leute sich gewertschätzt fühlen oder gebauchpinselt. Und im Prinzip machen wir es im Moment noch viel zu sehr wie ihr. Okay. Also das, was du eben
gesagt hast. Mal. Ja.
Und das kann es halt nicht sein. Ne? Deswegen sagte ich auch, ich hole jetzt auch eine explizite Kraft dazu. Wir haben auch eine neue Social Media Managerin, die das dann, die das sozusagen strategisch dann betreut. Mhm. Und wir müssen halt vor allem zusehen, dass wir in den richtigen Formaten zu sehen sind. Und das wird in Zukunft, da geht es halt nicht mehr mit dem Link
einfach. Also du meinst auch, das heißt, mit Formaten kurze Videos.
Genau, Kurzvideos, Textkacheln, irgendwelche Animationen, dass man in den Stories drin ist, dass man in diesen ganzen verschiedenen Formaten auftaucht, weil das ist das, was die Leute heutzutage sehen. Die normale Timeline
ist ja total untergegangen. Ich kann dazu sagen, dass ich zum Beispiel, ich gucke tatsächlich aus bestimmten Gründen keine Nachrichten mehr im Fernsehen. Ich habe kein lineares Fernsehen auch mehr, schon seit ein, zwei Jahren.
Du hast doch probiert, GEZ zu umgehen, gib's zu. Jetzt musst du es trotzdem zahlen.
Die wollen trotzdem Geld haben. Das Einzige, wo ich mich mit tagesaktuellen News allgemeiner Art versorge, ist tatsächlich der Instagram-Kanal von Tagesschau. Da reicht mir dann diese Kurzübersichten, die da posten, die Bilder halt mit den 5 wichtigsten News des Tages.
Zack. Viele machen ja auch Twitter. Also der Kai Spissebach hat es mir immer mal gesagt, er guckt nur Twitter, wenn er sich irgendwie über News aus der SEO-Welt informiert.
Ja. Also was sehr speziell, also in Deutschland hat sich Twitter nicht so richtig gesellschaftlich breit durchgesetzt. Das sieht in den USA ein bisschen anders aus.
Ja.
In Deutschland ist Twitter ist immer noch ein Nischenkanal für ganz bestimmte Nischenthemen, glaube ich.
Genau, zum Beispiel SEO hätte ich jetzt gedacht. Also ich meine, Instagram-Accounts zu SEO kenne ich jetzt nicht so wahnsinnig viele. Ja. Bestimmt auch, aber das sind jetzt nicht die, wo ich mich, glaube ich, informieren würde unbedingt. Ja. Aber ich glaube, das ist halt, genau, je spezieller es wird, desto Twitter so oder desto Reddit, könnte man auch
sagen. Oder SEOs sind doch auf Facebook unterwegs. Also ich glaube, jede Community hat so ihre Kanäle. Kann das sein?
Ja, Facebook dünnt langsam aus. Also Corona, also das Ganze, diese Corona-Streiterei, die hat Facebook, glaube ich, nicht gut getan. Und ich gehöre selber dazu, ich bewege mich deutlich weniger auf Facebook, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die ganze Stänkerei.
Gibt es so viel Corona-Streits auf Facebook?
Es gibt da nur, also du hast das Gefühl, in den Kommentarspalten geht es nur noch um Stänker, egal welches Thema jetzt irgendwie.
Du bist
Gegner, Querdenker.
Du bist Querdenker. Du bist doch viel querer.
So gut, ich finde das ein guter Abschluss, bevor wir uns in irgendwas anderes reinsteigern, in irgendwelche Meinungen reinsteigern. Das Thema Meinungsjournalismus hatten wir im Vorgespräch schon. Volker, das war ein super Gespräch. Ich glaube, wir konnten die Stunde nicht einhalten, die wir einhalten wollten.
Aber wir können ja was einfach schneller abspielen.
Ja.
Oder rausschneiden.
Volker, möchtest du noch jemanden grüßen?
Grüßen? Meine Mama? Nein.
Ja?
Die hört keine Podcasts, das hilft nicht.
Ansgar.
Ansgar, natürlich.
Ansgar, ja.
Hallo.
Wir grüßen Ansgar. Hoffentlich versteht er das nicht falsch, dass wir ihn hier so...
Nein, ich glaube, der versteht das ganz gut.
Ja. Doch, also Ansgar, mach weiter so. Ich finde das geil, was du da aufgebaut hast mit, oder du und deine Vorfahren. Hat sein Opa, Uropa das gegründet, oder was?
Nee, wie war das? Sein Opa. Opa, Vater, er.
Ach so, Opa, aber halt, als was hat er da gegründet damals? Ein Printmagazin oder was war das?
Heise hat angefangen als, im Prinzip mit Telefonbehörden, also mit Verzeichnismedien. Und dann irgendwann in den 80ern kam irgendjemand mit der Idee, sag mal, so Computer, die sind doch jetzt gerade, wollen wir damit nicht mal was machen? Und dann gab es, glaube ich, war das von Heise, war die Input 64? Ich weiß gar nicht, es gab so ein 64er-Magazin und so. Und dann irgendwann kam dann so eine Beilage, die hieß Computing Today. Da haben sie gesagt, ja, so Englisch ist ja blöd. Nennen wir C'T.
Geil.
Und vorher es gab ein Trucker-Magazin, das fand ich ganz interessant. Es gab HiFi Vision, hieß sie so? Oder verwechsel ich sie? Also es gab so ein Audiomagazin, da haben ganz viel. Und die L-Rad. Elrad ist so ein Lötbastelmagazin. Ist quasi, heutzutage ist es die Make, ja, und früher war es sozusagen die Elrad. Heute gibt es noch, ein Pendant, Elektor, glaube ich, gibt es noch. Also ist jetzt nicht von Heise, aber sowas war das. Und mit Computern ist dann Heise Medien so wupp groß geworden, CT als Schlachtschiff mit bis zu fast 250.000 Abonnenten hatten wir. Ist jetzt nicht mehr ganz so viel, aber zur besten Zeit waren es fast 250.000 Abonnenten. Das ist halt immer noch ein Monster, die CT. Ja, also krass. Das ist halt total der Hammer. Und das ernährt sozusagen jetzt den Bereich Heise Medien, aber wie gesagt, ursprünglich Verzeichnismedien und auch immer noch Verzeichnismedien und auch jetzt immer mehr. Also immer mehr Richtung New Media, Richtung IT und all diese Umfelder.
Okay. Ja, dann noch viel Glück und viel Erfolg mit allem weiterhin.
Ja, danke, danke. Vielleicht hört man sich mal wieder.
Ja, ganz schön. Ihr euch ja sowieso.
Genau,
sowieso. Und ja, gerne. Gerne. Fand es ein super Gespräch, sehr interessant. Und ich hoffe, unsere Hörer auch.
Genau, Abmoderation. Folgt
uns bei
Aufgesang-Channel. Folgt uns bei Spotify. Bewertet uns bei iTunes. Könnt ihr uns auch folgen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Übrigens, wir haben kurz das Thema Nutzwertjournalismus angesprochen. Die letzte Sendung haben wir uns genau mit dem Thema beschäftigt. Genau. Falls euch dieses Nutzwertgelaber, was wir jetzt hier teilweise drin haben, nicht geläufig ist, guckt und hört euch diese Sendung nochmal an. In dem Sinne, wir sind raus. Danke.
Content Danke. Ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Yeah, du denkst, du bist zu clever. Du denkst, du bist zu clever. Du denkst, du bist zu clever für die Stadt, viel zu clever für die Nacht. Du bist zu clever für die Hoes und zu clever für die Thug. Du bist zu clever für die Mädchen, viel zu clever für die Medien. Weißt du's besser als ein jeder, Master Child und Master Eder. Lass mich dir eine Sache sagen, du bist fake, Digga, keine Frage. Du bist lame, Digga, lass dir sagen. Leute sehen hinter deiner Fassade, keine Ladies, kleiner Wagen. Viele Depots, keine Gagen. Immer wieder dieselben Fragen, immer wieder dieselben Fragen. Bye.